Wir werden den Durchgang beginnen, uns mit Ethik beschäftigen. Zu Beginn möchte ich allerdings noch miteinander beten. Es geht heute erst einmal um eine Einleitung. Das habe ich gestern schon angekündigt. Ich gebe euch hier einmal drei Blätter durch. Und da will ich einen kleinen Überblick, oder wir werden zusammen einen Überblick nehmen, über das, was uns in dieser Woche beschäftigen wird. Das hier ist das Erste, das ist einfach die Beschreibung, die ihr auch im Kursheft habt. Aber ich habe gedacht, wenn ihr das abheften wollt, drucke ich die euch auch noch einmal so aus. Die zweiten beiden Blätter sind eine Übersicht über diese nächste Woche. Das ist dann Nummer 3. Also, vielleicht erst einmal ein paar Hinweise darüber, was wir mit diesem Kurs erreichen wollen. Es soll im Wesentlichen darum gehen, verschiedene Möglichkeiten ethischen Arbeitens kennenzulernen. Also ich werde heute damit beginnen, verschiedene Systeme der Ethik vorzustellen. Wie haben Leute in der Vergangenheit sich Gedanken darüber gemacht, wie das wir herausfinden können, wie wir handeln wollen? Also eine geschichtliche Abriss darüber. Der hilft uns auch besser zu verstehen, wenn wir mit Menschen diskutieren heute in unserer Umgebung, dann merken wir manchmal, die sind ganz selbstverständlich, kommen die zu ganz anderen Urteilen. Und das hängt daran, dass sie erst einmal eine andere Überzeugungsgrundlage haben, also andere Grundwerte haben, die sie vertreten. Manchmal hängt es aber auch damit zusammen, dass sie ein anderes System haben, nach dem sie vorgehen, um zu ethischen Urteilen zu kommen. Also wir wollen uns auseinandersetzen mit dem, was andere vertreten, was andere glauben, was andere denken, ein Stück weit zumindest, um dann unsere Position auch im Gegensatz dazu besser verstehen und entwickeln zu können. Und dann wollen wir dieses System anwenden auf verschiedene praktische Beispiele. Es soll auch darum gehen, da komme ich vielleicht dann zu den Aufgaben, dass ihr am besten während dieser Woche, das ist das Einfachste, dass ihr euch ein Buch herausnehmt über Ethik und darin so einmal 100 Seiten, wenn ihr mehr habt, das habt ihr vielleicht auch gerne noch mehr lesen, einfach so einmal lest. Es ist frei, was ihr da lest. Es soll kommt mir eher darauf an, dass ihr mal ein Fachbuch lest über Ethik, was euch vertraut macht mit den Argumentationsweisen, mit den Denkweisen. Ich würde euch eher ein Lehrbuch dazu empfehlen. Und das gibt einen größeren Überblick und nicht ein Buch über ein spezielles Thema. Ein zweiter Teil der Aufgabe besteht darin, dann zwei Thesenblätter zu verfassen, und zwar über eine ethische Frage. Das sollte nach Möglichkeit anhand von den Büchern, den CD-ROMs und sowas, was wir haben. Also ihr überlegt euch eine ethische Frage, ihr denkt, das ist eine, die mich jetzt interessiert. Beispielsweise sagen wir Umweltschutz. Und inwiefern, wie muss der Christ sich gegenüber der Umwelt verhalten? Oder der Mensch allgemein? Das können wir auch noch unterscheiden. Christ oder jeder Mensch. Und dann könnt ihr oben anhand von Stichworten, Computer, Büchern ein bisschen nachschauen, was gibt es da für Informationen. Und dann sollt ihr ein Thesenblatt verfassen. Das kann eine Seite, das können zwei Seiten sein. Thesenblatt deshalb, weil ich erwarte nicht, dass das ein vollkommen geschlossener Aufsatz ist. Aber aus den Thesen sollte erkenntlich sein, wo ist das Problem, was sollte man tun und warum sollte man das so tun. Also beispielsweise jetzt bei dem Umgang mit der Umwelt. Inwiefern ist das überhaupt eine Frage? Warum interessiert uns das überhaupt, wie wir uns der Umwelt gegenüber verhalten sollen? Und dann, was sollen wir konkret tun? Das könnt ihr natürlich allein eine Liste von 20 Seiten machen. Ich soll meinen Joghurtbecher aufheben, ich soll lieber keine Einwegverpackung trinken oder so. So meine ich das nicht, sondern ich meine das jetzt mehr prinzipieller. Ihr könnt dann Beispiele auch für konkrete Handlungen suchen, aber prinzipiell. Dass ihr zum Beispiel sagt, wir müssen schonend mit der Natur umgehen. Oder ein Stichwort, das heute eben sehr häufig genannt wird, wir müssen nachhaltig mit der Natur umgehen. Da muss man jetzt erklären, was meint ihr mit nachhaltig, und dann sollt ihr begründen, warum das so ist. Und diese Beispiele, die sollen euch dazu führen, einmal so in einem Raster, in einem Überblick, einen Eindruck davon zu gewinnen, wie kann ich eine ethische Argumentation aufbauen. Und damit das Ganze auch noch interessanter wird, wollen wir dann am Ende dieser Woche eure Ergebnisse vorstellen, also ihr sollt sie vorstellen, und dann werden wir sie besprechen. Also ob die anderen einverstanden sind, ob sie da Gegengründe haben, aber nicht nur, dass wir hinterher abstimmen und sagen, also wir sind alle einverstanden, sondern es soll auch darum gehen, dass wir gegenseitig einmal unsere Argumentation auf Logik, auf Begründbarkeit untersuchen. Und es wäre besser, dass wir untereinander schon die Schwachstellen identifizieren, feststellen, als dass wir das merken im Gespräch irgendwo auf der Straße oder mit Nachbarn oder Kollegen oder in der Gemeinde oder sonst wo. Ja. Zu diesen Aufgaben sind da erst einmal Fragen. Also wenn ich schreibe zwei Thesenblätter, dann heißt das zu zwei verschiedenen Themen. Zu zwei verschiedenen Themen, jeweils ein Thesenblatt. Thesenblatt muss nicht im wörtlichen Sinne ein Blatt meinen, sondern das meint einfach, ihr müsst das nicht ausformulieren wie ein Aufsatz. Ich fordere auch nicht, dass ihr das mit Fußnoten macht und Literaturverzeichnis oder so etwas, sondern einfach, dass ihr verständlich darstellt, wo ist das Problem, wie sollen wir handeln, warum sollen wir so handeln. Das wären so drei große Punkte, die darin vorkommen sollten. Das andere beim Lesen, das ging dann darüber, allgemeine Bücher über Ethik einmal zu lesen. Nicht unbedingt zu dem Thema, an dem wir arbeiten, sondern eines, was sich mehr mit Grundlagen, mit Übersichten beschäftigt. Also das sind hier auch verschiedene, die ich mitgebracht habe. Beispielsweise, wer Englisch lesen kann, ist dieses hier ganz empfehlenswert. Christian Ethics von Norman Geisler, ein bekannter Ethiker, auch Apologet, das heißt, der sich mit Angriffen auf den Glauben auseinandersetzt, aus den USA. Er versucht hier darzustellen, welche verschiedene große Gruppen in der Ethik es gibt, also große Richtungen, was die Leute dort vertreten. Und dann geht er einige Beispiele durch, wie man als Christ zu diesen ethischen Fragen unserer Gesellschaft Stellung nehmen kann. Da gehört die Abtreibung dazu, der Euthanasie oder die Bioethik, der Krieg, Homosexualität, Ökologie und so weiter. Also erst ein großer Teil von 120, 130 Seiten darüber, wie generell argumentiert wird und welche großen Richtungen es gibt und dann eben einige Beispiele. Dann habe ich hier auch noch so von einem klassischen Pietisten, ne? Adolf Schlatter, der hat auch eine Ethik geschrieben, hier stärker noch als theologische Ethik, also der Norman Geisler argumentiert auch mit wissenschaftlichen Daten, mit medizinischen Daten und so etwas, das tut der Adolf Schlatter viel weniger, ihm geht es vielmehr darum zu zeigen, was die Bibel über einzelne Aussagen macht, also ein erstes Kapitel ist darüber, über Pflichten des Christen, das ist eine Pflichtethik, ich werde nachher noch darauf Bezug nehmen und zeigen, eben Pflichtethik ist etwas, was aus der griechischen Antike kommt, das ist eigentlich von Aristoteles entwickelt worden, also dahinter steckt die Idee, das Ziel der Ethik ist, dass der Mensch bestimmte allgemeine Verpflichtungen erfüllt. Das ist die Frage, woher kommen diese Verpflichtungen? Da werden wir uns ja nachher noch Gedanken machen, das übernimmt Schlatter hier. Dann ist ein weiterer Teil die Gerechtigkeit. Da geht es bei dem Schlatter darum, der Willen des Menschen. Da sagt er, das sind die Gebote Gottes. Und jetzt hat der Mensch einen freien Willen, sich zu entscheiden, die zu erfüllen oder eben das auch nicht. Dann die Liebe zu Gott. Dann das sind die Grundlagen. Dann geht er verschiedenen Themen nach. So wie das Thema der Gemeinschaft im Staat, der Regierung, Gemeinschaft der Völker. Und dann Gemeinschaft in der Gemeinde, Gottesdienst, Gemeindezucht und solche Sachen. Und dann geht es bei ihm in einem dritten Teil um die Frage der Wahrheit. Und Wahrheit heißt eben Umgang mit Naturwissenschaft, Wahrheit im Glauben, Wahrheit in den Gedanken. Naja, also das ist eben so mehr jetzt theologisch aufgebaut. Das wäre Adolf Schlatter. Ganz bekannt, insbesondere in den 50er, 60er Jahren, war der Helmut Thielicke, der hat auch sehr viel über Ethik geschrieben. Da oben haben wir mehrere Bände, das ist der erste Band. Das ist nicht immer ganz leicht zu lesen, weil das nicht ganz systematisch immer aufgebaut ist. Also er geht erstmal theologisch auch vor, hier ist beispielsweise über Rechtfertigung oder Heiligung oder freien Willen und so weiter. Aber es sind immer viele kleine Absätze und da bezieht er sich auf die Kirchengeschichte, auf die Vergangenheit oder auf aktuelle Probleme. Wichtige Fragen, beispielsweise wo er versucht hat, zur Stellung zu nehmen, war nach dem Zweiten Weltkrieg, da war das häufig, dass Menschen gestohlen haben. Also beispielsweise war ein Waggon mit Kohle und da fiel Kohle herunter und dann haben die Leute eben davon gestohlen. Das war für manche war es ein ethisches Problem. Dürfen wir das tun oder nicht? Und da hat eben der Thielicke auf sich aufmerksam gemacht, indem er zum Beispiel gesagt hat, ja, theologisch sei das auch möglich, unter bestimmten Bedingungen sei das nun kein Diebstahl. ja, das halt, ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können, natürlich in der damaligen Notsituation war es den Leuten wirklich schwer. Weil die Frage, wenn du da jetzt halb erfrierst oder vielleicht sogar ganz erfrierst oder wenn es nicht um Kohle geht, dann meinetwegen um Steckrüben, die du da von dem Waggon runterspielst, darfst du das nicht. Also hier merkt man das ein bisschen mehr, man nennt das dann Situationsethik. Das heißt nicht nur normative Ethik, die sagt, das gilt unter allen Umständen, sondern naja, es kommt immer darauf an, auch in welcher Situation ich mich befinde. Aber sonst war das durchaus, soweit man sagen kann, ein gläubiger Mann gewesen. Dann hier Friedrich Thiel, Unser Tun und Lassen. Das ist ein relativ knappes Buch zur Ethik. Knapp meine ich jetzt mal so mit 450 Seiten. Aber das ist sehr leicht lesbar. Also wenn ihr etwas leicht lesbares, gut lesbares sucht, dann ist dieses hier zu empfehlen. Das gibt so einen guten Überblick darüber. Erst einmal, was ist Ethik, wie funktioniert die, verschiedene Systeme der Ethik in der Religion, chinesische, buddhistische, marxistische, jüdische und so weiter. Dann Typen der modernen Ethik, da werden wir einige noch besprechen, wie Individualethik, Personalethik, kasuistische Ethik und so weiter. Ich werde nachher noch mehr über diese einzelnen Begriffe sagen. Und dann die Grundlegung von Ethik im Menschenbild. Dann die Gebote, die er durchgeht, eben das ist jetzt von theologisch aufgebaut. Dann, welche Rolle spielen Gefühle und Gesinnungen bei der Ethik? Und dann geht er große Gruppen der Ethik durch. Das heißt, Ethik in der Gemeinschaft, da gehört dann Sexualethik dazu, Familienethik, Erziehung und so weiter. Dann in der Gesellschaft, wie also politisch und wirtschaftlich man umgehen soll miteinander. Dann Kultur, Natur, Sprache, Technik. Ja, und so dann eben auch Sport, wie soll man sich denn dann zu verhalten. Das ist allerdings alles dann relativ knapp, aber vielleicht verständlich und gibt einen guten Eindruck einmal so, wie man als Theologe, als Christ Ethik angehen kann. Das ist da empfehlenswert. Wer das etwas ausführlicher haben will, der kann auch in diesen, glaube ich, sind hier fünf Bände, wie ist jetzt die dreibändige Ausgabe von Thomas Schirmacher nachschauen, eben die Ethik, hier Band 1. Wo er sich über Grundlagen der Ethik beschäftigt, das ist hier aufgebaut mehr wie ein Fernkurs. Dieser Fernkurs ist allerdings etwas umfangreich, also dieser erste Band hat allein, naja, 750 Seiten und die beiden anderen sind noch etwas umfangreicher, also da habt ihr dann einiges zu lesen, wenn ihr das während dieser Woche durchlesen wollt. Allerdings empfehlenswert ist das durchaus, wenn ihr mal zu bestimmten Themen so erste Informationen sucht, dann ist das hier eine gute Fundgrube, weil er versucht, viel Material zusammenzusuchen. Ich glaube, das ist eine Stärke, besonders bei Thomas Schirmacher, viel Material zusammenzusuchen von christlichen Denkern aus der Vergangenheit und Gegenwart, was die dazu sagen. Und dass er dann viele Argumente aufnimmt und nennt, was nicht unbedingt heißt, dass ihr immer auch die Meinung von Thomas Schirmacher oder irgendeine dieser Person übernehmen müsst. Also Ethik müssen wir ja selbst begründen. Wir wollen die ja auch als Christen anhand der Bibel begründen. Aber so etwas kann einen Eindruck geben davon, wie kann man da vorgehen, kann uns Argumente mit nennen, die wir auch berücksichtigen müssen in unserer Urteilsfindung. Dann hier auch noch so eine klassische Ethik von Dietrich Bonhoeffer. Einige Gedanken von Dietrich Bonhoeffer, auf die, da werden wir auch noch in dieser Woche drauf zu sprechen kommen. Er hat sich ja so spielt das in seinem Leben ja auch eine wichtige Rolle, gerade damit beschäftigt, wie verhält sich der Staat, der Christ gegenüber dem Staat, gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Politik. Er hat sich auch damit auseinandergesetzt, inwiefern gibt es sogenannte Dilemma, das heißt Probleme, ethische Probleme, wo ich gar nicht genau sagen kann, ob das richtig oder falsch ist. Und trotzdem muss ich mich entscheiden, etwas tun. Also da ist es hier interessant, ist mir eine sozusagen existenziell erfahrene Ethik. Also da ist jemand, der ist in ethischen Problemen drin und sucht jetzt danach, wie kann ich damit umgehen. Das ist also auch durchaus ganz interessant zu lesen in diesem Hintergrund. Hier nochmal so ein Sammelband mit vielen Aufsätzen, einer von zweien, das hier ist mehr von der katholischen Seite aus, die anderen, die ich bisher genannt habe, sind ja evangelisch, Handbuch der christlichen Ethik. Hier sind manchmal relativ konservative Positionen vertreten. Manche auch, mit denen wir uns gut anfreunden können. Sammelwerk heißt, dass hier mehrere verschiedene Autoren drin schreiben und dann jeweils über ihr Spezialgebiet berichten. So gibt es erst einmal einen Überblick über Grundlagen heutigen ethischen Argumentierens, so heißt das. Das sind dann so schöne Themen wie die transzendental-anthropologische Frage als Grundproblem heutiger Ethik. Vielleicht wisst ihr gleich schon, worum es sich handelt dabei. Oder eben, was ist denn das hier noch so schönes wie, naja, na, ihr könnt da mal reinschauen, ich lasse das hier vorne liegen. Dann als nächstes ist dann die materielle Grundlegungsfrage heutiger Ethik. Ja, das heißt materielle Grundlegungsfrage, wo sind die Grundprinzipien einer Ethik, zum Beispiel Normen, Überzeugungen, welche Rolle spielen die dabei? Und dann geht es um eine Struktur, wie wird Ethik aufgebaut in Bezug von Theologie und Wissenschaft dann, wie wird Ethik heute in der Gesellschaft gelebt? Das ist so das, was der erste Band sich sehr stark mit beschäftigt. Und dann im zweiten Band, da geht es dann mehr um einzelne Beispiele. Also hier sind Grundlagen der Ethik und in anderen sind dann Beispiele. Typische Beispiele sind ja Politik, persönliches Zusammenleben, Wirtschaft und solche Sachen. Dann hier noch zwei weitere. Dieses hier ist eine relativ weit verbreitete theologische Ethik, die heute auch an Universitäten benutzt wird, von Theologiestudenten, da muss ich auch mal reinsehen. Da bin ich nicht unbedingt mit allen Ergebnissen einverstanden, die darin vorkommen, aber das gibt mal so einen Überblick daran. Also das ist ja eine typische Ethik, die sie auch Theologiestudenten dann benutzen, von einem Theologieprofessor, Wolfgang Trillhaas. Das ist wieder ein typischer Aufbau, eben erstmal Grundlegung, so wird das allgemein gemacht, also wie argumentieren wir überhaupt, warum argumentieren wir so, und dann eben Beispiele aus der Anwendung. Das ist, meine ich, verhältnismäßig verständlich geschrieben. Natürlich dürft ihr von keinem solcher Professoren erwarten, dass sie alltägliches Deutsch sprechen, das würde ja nicht ihrem Stand entsprechen, sondern das muss gespickt sein mit Fachworten, Fremdworten, Formulierungen, aber ich habe gedacht, es geht noch. Also ihr werdet euch reinlesen können, wenn ihr da mal reinschaut. Falls ihr irgendwelche Fragen zwischendurch habt, dann könnt ihr die natürlich auch gerne stellen. Noch eine ganz besondere Sache habe ich euch hier mitgebracht. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Das gab es bisher nämlich so fast gar nicht. Das ist von Baruch Spinoza, ein wichtiger Philosoph in der Aufklärung. Der war Jude gewesen, hat sich vom Judentum gelöst, war gleichzeitig Philosoph. Und der hat eine Ethik nach geometrischer Methode dargestellt. Er hatte sich vorgestellt, man könnte eine Ethik entwickeln, die man rein nach dem Vorbild der Mathematik, also der Geometrie, entwickeln kann. Also streng logisch beweisen können, eine Ethik. Und das hat er versucht hier zu tun. Könnt ihr auch gerne auch reinlesen. Also wenn ihr jetzt meinen, das ist dann für Leute, die meinen eben nur nach dem Verstand, vollkommen ohne irgendwelche Grundlagen, ohne welche Überzeugungen, Ethik aufbauen zu können. Ob das geht oder nicht, könnt ihr nachher beurteilen, wenn ihr das gelesen habt. Ja, es gibt natürlich auch oben noch andere Bücher, ich lasse jetzt nur eine Auswahl. Wichtig für die moderne Ethik ist dann beispielsweise auch Kant. Er hat eben die Kritik der praktischen Vernunft, so nennt sich das. Das ist dann seine Ethik dann, die er geschrieben hat. Wichtig für die Ethik sind auch Leute, wie zum Beispiel Nietzsche, auf den werde ich allerdings noch etwas mehr eingehen, deshalb sage ich jetzt hier nicht mehr dazu. Gut, das also zu der Literatur. Dann kommen wir zu einem kleinen Überblick über diese Woche, was uns da beschäftigen wird. Also gestern Abend habe ich ja nichts Besonderes aufgeschrieben, das war einfach mehr ein kleiner Kennenlernabend. Heute Morgen soll uns beschäftigen eine Einführung in Ethik, was ist das eigentlich, womit beschäftigt man sich dabei, ein Überblick über verschiedene Themen und den Aufbau der Ethik und ein Einblick in verschiedene Systeme der Ethik. Dies mit den Systemen der Ethik, das werden wir vermutlich morgen noch weiterführen. Da will ich euch nicht zu sehr verwirren auf einmal. Deshalb werden wir uns heute mit einem Block von verschiedenen Gruppen der Ethik beschäftigen. Also mit welchen, die stark von Gefühl und so weiter ausgehen. Dann habe ich das jeweils so aufgebaut, dass ich am Morgen also einen Teil habe, der sich mit Grundlagen der Ethik beschäftigt. Und einen anderen Teil, den ich habe, der sich dann mit einer Anwendung, also einem praktischen Beispiel beschäftigt, wie wir zu ethischen Urteilen kommen können. Und das soll heute Morgen dann der Bereich von Gentechnik sein. Was wir uns dann beschäftigen, wie können wir in der Gentechnik zu Urteilen kommen. Also sagen, das ist gut, das ist schlecht, was ist daran gut, was ist daran schlecht, das wollen wir heute Morgen probieren. Das geht dann bis zum Mittagessen und dann habe ich es jeweils so aufgebaut als Angebot. Ihr seht, das habe ich dann unter einer Kategorie gefasst, Gesprächsrunde, dass wir dann, wenn ihr wollt, nach dem Kaffee trinken, euch noch etwas Zeit lassen und dann um 4:45 bis um 5:30, also eine Dreiviertelstunde, so eine Diskussionsrunde oder Gesprächsrunde nachhalten. Und da wollen wir dann auch jeweils verschiedene Themen einmal besprechen. Das heißt, ihr seht das Thema schon, ihr könnt euch ein paar Gedanken darüber machen, wie würde ich da argumentieren. Und dann setzen wir uns zusammen, ich stelle einfach ein paar Fragen oder stelle eure Argumentation in Frage oder bringe Ideen auf, wie könnte man da auch argumentieren. so also mehr so eine Art Diskussion werden. Wenn ihr dann eben wieder Schlaf gehalten habt und ausgeruht habt, dann seid ihr langsam dabei, wieder frisch zu werden. Ne? Und dann können wir darüber diskutieren. Das wäre heute Nachmittag, wenn ihr das wollt, die Frage der Gültigkeit des Sabbats. So sage ich, vielleicht ist hier ganz klar. Wenn das ganz klar ist, dann könnt ihr heute Nachmittag erklären, warum das ganz klar ist. Entweder könnt ihr natürlich sagen, das ist ja ganz klar, natürlich müssen wir den halten, steht ja in den 10 Geboten. Vielleicht gehört ihr ja auch zu den Adventisten, ne? Für die ist das auch ganz klar, dass man das halten muss. Vielleicht sagt ihr euch auch, es ist ganz klar, da müssen wir gar nichts erhalten, denn im Neuen Testament gelten die Gebote des Alten ja gar nicht mehr. Das sind jetzt schon grundsätzliche Strukturen von Argumentation. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr begründen. Also das wäre die Frage von Gültigkeit des Sabbats. Am Abend habe ich geschrieben, lesen und diskutieren. Es geht also wieder darum, dass wir miteinander sprechen, aber jetzt nicht nur aus dem Ärmel geschüttelt zu sagen, was euch gerade einfällt, sondern ich werde euch dann jeweils zu dem Abend ein paar Texte fotokopieren, nach Möglichkeit kürzere Texte, weil wir nicht so viel Zeit zum Lesen haben. Die teile ich euch aus, ihr lest sie durch, wir werden dann besprechen, was sagt die Person, wie argumentiert die Person zu dem Thema, und dann werden wir versuchen, uns selbst damit auseinanderzusetzen und gemeinsam eine Position zu finden, wie wir dazu einnehmen können. Das wäre heute Abend beispielsweise die Möglichkeit, über Krieg und Frieden Gedanken zu machen. Wie soll der Christ damit umgehen? Wie soll der Christ darauf reagieren? Dann wäre das morgen früh bei Grundlagen wieder die Wege des ethischen Urteils. Also wie können wir allgemein überhaupt argumentieren? Heute geht es ja um Systeme und Grundlagen, aber wie können wir allgemein argumentieren? Was gilt, was sticht sozusagen in einer ethischen Argumentation? Und dann wollen wir uns auch damit beschäftigen, welche Rolle spielen Prädestination und der freie Wille bzw. die Verantwortung des Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt merkt, wo da das Problem liegt. Wenn alles prädestiniert ist, also alles von Gott vorherbestimmt ist, dann könnte ich sagen, ist die Ethik eigentlich unsinnig. Also nehmen wir an, Gott bestimmt jetzt, du heute Nachmittag wirst du in die Stadt gehen, wirst jemand erschlagen. Gott bestimmt das einfach so. Welche Möglichkeit hast du dann, dazu Nein zu sagen? Ja, nein, Gott bestimmt das. Gott bestimmt das. Theologisch, Gott bestimmt das. Gott bestimmt, du machst das. Das ist ja die Prädestination. Die Idee Gott, ich meine, bei Prädestination geht ja davon aus, nicht, du kannst selbst noch entscheiden, dann wäre es eine Prädestination. Dann wäre es so, dass Gott dir ein Angebot macht. Also willst du oder willst du nicht? Nein, Gott sagt, du machst das. Nein, Gott bestimmt das, der muss dir gar nicht intellektuell. Das ist ja die Idee, du bestimmst mit deinem Verstand. Dein Verstand ist total egal. Du kannst denken, was du willst. Gott in seiner Herrlichkeit bestimmt, du gehst heute Nachmittag dahin. Und dann steuert er das so, in deinen Gedanken. Weil wenn du denkst, einfach, ich will heute ein Eis essen, du denkst ja gar nicht, ich will jemanden ermorden. Und plötzlich in dem Moment bekommst du solch eine starke Wut und dann nimmst du ein, du weißt gar nicht, wie dir geschieht, und plötzlich ist der andere tot. Welche Möglichkeit hast du, was dagegen zu tun? Genau, wenn Gott wirklich wollte, wenn Gott wollte, sagen, du musst das tun, also nicht moralisches Wollen, sondern richtig, du musst das tun, dann hätten wir keine Möglichkeit. Das heißt aber auch, Ethik wäre dann, ja, welchen Sinn hätte Ethik? Gar keine. Denn Gott könnte uns ja nicht verurteilen. Das ist ja heute auch in der Rechtsprechung so. Beispielsweise jemand, der stark behindert ist, geistig behindert ist. Und man sagt, ja, der handelt nur nach seinem momentanen Gefühl. Der kann gar nicht einsehen, dass das falsch ist. Wenn du es nicht einsehen kannst und wenn du nicht die Möglichkeit hast, auch anders zu handeln, kann man dich natürlich nicht dafür verurteilen. Das ist ja klar. Das ist in der Rechtsprechung auch heute so. Und wenn jetzt Gott alles hundertprozentig bestimmt hätte, wenn jeder Bereich unseres Lebens durch Prädestination bestimmt wäre, dann könnten wir sagen, müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Denn egal, ob ich jetzt sage, das ist gut oder schlecht, das passiert ja nur das, was Gott will. Wenn wir diesen Teil nur betonen. Dann merke ich, das hat eine große Auswirkung auf die Ethik. Wir könnten sagen, Ethik könnte sein, das spielt alles gar keine Rolle mehr. Wir haben alle gar keine Verantwortung, sondern Gott hat allein die Verantwortung für das, was passiert. Denn er will das ja, dass wir das so machen. Es gibt auch Leute, die haben sich darauf zurückgezogen. Zur Zeit der Reformation war das beispielsweise. Ich denke, es war ein Fall in Zürich, in der Medizin, die auch vorgetragen worden ist. Da hat ein Mann seinen Bruder erschlagen und hat gesagt, das hat Gott so gewollt. Er hat dann allerdings auch gesagt, Gott hat ihm in einer Vision gezeigt, dass er den erschlagen solle, weil dann nur ein böser Dämon in ihm wohne und so. Deshalb hat er ihn erschlagen und er meinte ihn ja frisch und frei, er dürfte davon natürlich gar nicht bestraft werden, weil er hat ja nur den direkten Auftrag Gottes ausgeführt. Ich meine, solche Leute gibt es heute manchmal immer noch, wobei meistens steckt man seine psychiatrische Klinik oder so. Hier müssen wir natürlich die Frage stellen, tut Gott das allgemein? Aber wenn wir mal davon ausgehen würden, alles sei hundertprozentig bestimmt, alles sei hundertprozentig vorgegeben, dann hätten wir gar keine andere Möglichkeit, als diese Tat zu tun. Und das ist ziemlich böse oder gut, genauso wenig, wie würdet ihr ein Auto als böse oder gut verurteilen, wenn es jetzt gegen die Mauer fährt. Ihr lenkt es gegen die Mauer, haltet es gerade fest, und dann bumm, fährt es dagegen. Und ihr sagt, du böses Auto, warum bist du dagegen gefahren? Wäre das sinnvoll? Warum ist das sinnvoll? Ein Auto zu verurteilen, der Fall? Genau. Es tut genau das, was der Fahrer will. Und wenn jetzt wir genauso wie ein Auto wären, Gott sitzt schon am Lenkrad und der lenkt uns, jetzt machst du das, jetzt machst du das, dann haben wir keine Verantwortung. Genauso nicht wie das Auto eine Verantwortung hat für den Unfall. Sondern derjenige, der es gefahren hat. Jetzt mal nicht davon aus, dass da technischer Mangel ist und so weiter, deshalb kaputt sagen ist, weil auch dann will man Auto nicht verurteilen. Nicht? Also wenn natürlich irgendwas ausgefallen ist, stellt sich davor, du hast bis des Todes würdig, jetzt kommst du die Schrottpresse oder so. Kann man natürlich machen. Die meisten würden eher sagen, also es ist repariert oder so. Aber gehen wir davon aus, also jetzt nicht ein technischer Fehler, denn Gott hat ja alles vollkommen geschaffen. Also der Mensch ist auch vollkommen geschaffen. Jetzt sagt Gott, jetzt machst du das, nimm das Lenkrad, lenk dich da herum und zack, du fährst vor die Mauer. Dann können wir ja nicht das Auto verantwortlich machen, sondern den Fahrer. Das wäre sonst so ähnlich, wie fährt jemand irgendeinen Passanten über, dann sagt er, ich bin nicht daran schuld, das Auto hat den Menschen übergefahren. Das wäre eine gute Möglichkeit, vor Gericht auszusagen. Ne? Hast du einen Unfall verursacht? Nein, ich war das nicht, das war das Auto. Das hat den Menschen übergefahren. Ich habe gar nichts gemacht. Ich war nur im Auto drin. Dann merkt man natürlich, das ist unsinnig, sondern der, der die Entscheidung trifft, der ist verantwortlich. Und deshalb ist die Frage von Prädestination und Verantwortung des Menschen eine wichtige Rolle. In welchem Gleichgewicht stehen wir? Ist alles nur bestimmt von Gott oder haben wir eine Freiheit? Dann merken wir, hier sind auch theologische Überlegungen, die Auswirkungen haben, ob wir hinterher sagen dürfen, du darfst das tun oder du darfst es nicht tun. Es wäre unsinnig zu sagen, du darfst es nicht tun, wenn der Mensch keinen freien Willen hat. Das ist die Frage, die uns da beschäftigt. Dann wollen wir uns morgen früh auch mit dem Thema Homosexualität als einem weiteren Beispiel beschäftigen. Wie sollen wir als Christen dazu stehen? Am Nachmittag habe ich mir vorgenommen, wenn ihr das wollt, dass wir uns über das Thema beschäftigen, Alkohol und Zigaretten. Einfach mal diskutieren, ist das für Christen erlaubt oder nicht? Oder ist das allgemein für Menschen erlaubt oder nicht? Auch darüber gibt es ja verschiedene Meinungen, dass wir dann sehen, welche Meinung vertretet ihr und wie gut können wir die untereinander begründen. Dafür hat man ja auch häufig gesagt, besonders die Christen Süddeutschlands, die drücken eher ein Auge zu, wenn es um Alkohol geht. Und die Christen Norddeutschland drücken eher ein Auge zu, wenn es ums Rauchen geht. Ne? So war früher eher so. Heute ist es nicht mehr ganz so, hat sich ein bisschen gemischt. Aber das war früher, seht ihr auf manchen also älteren Bildern, nicht? Dann sind da so die älteren Geschwister nicht vor der, irgendeiner Kirche in Norddeutschland, dann mit der Pfeife im Mund oder Zigarre im Mund und so, nicht? Gar kein Problem. Und in Süddeutschland ist natürlich jeder ganz klar, jeder hat seinen Weinberg nicht? Früher gehabt und dann ein bisschen Wein machen, das ist auch kein Alkohol. Was zu trinken, das ist auch kein Problem. Da, ne? Ein bisschen mehr zu trinken ist auch kein Problem. Früher so. Also wie stehen wir dazu? Was sagen wir dazu? Und am Abend ging es darum, dass ich euch ein paar Texte gebe, wie es mit der Frage der Abtreibung ist. Auch wenn ihr sagt, das weiß ich ja schon alles. Abtreibung ist falsch. So. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendein Urteil haben, dass irgendwann haben wir mal gemerkt, das ist gut, finden wir gut, empfinden wir gut, sagen alle bei uns in der Gemeinde, das ist falsch. Sondern es geht ja darum, dass wir an diesem Beispiel ausprobieren, wie argumentieren wir dabei. Und dann ist es gut, gerade Themen zu nehmen, über die ihr schon ein bisschen Bescheid wisst. Und dann eben versuchen, Argumente für und dagegen mal nachzuvollziehen und dann auch miteinander abzuwägen. Dann soll es am Mittwoch darum gehen, bei den Grundlagen ethische Bedeutung des Gesetzes, also welche Bedeutung hat das Gesetz für die Ethik. Das Gesetz ist insbesondere natürlich das Gesetz des Alten Testaments mit gemeint. Und dann auch das Gewissen, welche Rolle spielt das Gewissen bei ethischen also Urteilen. Das Gewissen ist ja insofern problematisch. Auf der einen Seite steht es bei uns in der Bibel drin, dass das Gewissen von Gott gegeben ist und uns einen Eindruck davon vermittelt, wie wir handeln sollen. Auf der anderen Seite tun manche Leute mit scheinbar gutem Gewissen Sachen, die eigentlich als falsch empfinden. Oder die auch in der Bibel falsch sind. Dann die Frage, welche Rolle spielt das eigentlich? Dann soll es um das Thema alternative Heilmethoden gehen, als ausführliches Thema, was ich euch vorstellen will. Am Nachmittag soll es um das Thema Essen und Fressen gehen. Das heißt, Essen und Fressen eine Frage der Ethik. Ach, vielleicht etwas ungewöhnlich jetzt für euch, aber durchaus ein Thema, was in der Bibel häufiger mal vorkommt. Und ihr werdet sehen, im Neuen Testament, wenn ihr mal da in den Konkordanz nachschaut, das Thema Fressen und Saufen wird heute zusammen genannt, kommt dann häufiger schon vor, als eine Verhaltensweise, die verurteilt wird. Da wollen wir uns mal drüber diskutieren. Wie sieht das aus? Das sind dann vielleicht auch Themen, über die ihr vielleicht in der Gemeinde bisher noch nicht so häufig nachgedacht habt. zumindest eines, worüber ich noch nie eine Predigt gehört habe, im Gottesdienst oder so, das ist eher, das lässt man lieber so. Aber das ist ja auch durchaus gut, dass wir uns über Sachen Gedanken einer machen, die vielleicht nicht nur an der Tagespolitik orientiert sind. Deshalb dieses hier. Und am Abend soll es dann darum gehen, um den Umgang mit Geld. Was sagen wir uns, wie wir mit Geld umgehen? Auch das ist ja ein Thema, was in der Bibel häufig genannt wird. Nicht immer nur unter Geld, das ist ja die Frage von Mammon, sondern dann manchmal auch unter der Frage von Geiz oder Habsucht oder so etwas. Am Donnerstag morgen, in Grundlagen der Ethik, Ethik nach der Weisheit des Alten Testaments. Weisheit meint hier insbesondere die Bereiche des Alten Testaments, die wir in den Sprüchen haben oder in Prediger haben. Und so. Das sind also das nennt man allgemein im Alten Testament die Weisheitsliteratur. Also da, wo es darum geht, der Weise handelt so und so und der Tor handelt so und so. Also da, welche Auswirkungen haben die auf unsere Ethik? Und was sagt uns die Bibel über Tugend und Laster? Es gibt im Neuen Testament, insbesondere in den Briefen von Paulus, sogenannte Lasterkataloge oder auch Tugendkataloge, nennt man das. Und da wollen wir die einmal anschauen und wollen sehen, welche Hilfen können die uns denn bieten, um zu entscheiden, was gut und was falsch ist. Es soll in den Worten dann weiter darum gehen, wie verhält sich der Christ zur Politik? Also, welche Bezüge gibt es da? Am Nachmittag habe ich gedacht, nachdem wir so viel diskutiert haben, könnten wir mal einen kleinen Ausflug machen, nur als Vorschlag, falls ihr das wollt. Vielleicht sagt ihr auch, wir wollen es einfach mal hinlegen, ausruhen oder sonst irgendetwas. Und am Abend wollte ich dann damit beginnen, eure Thesenpapiere zu diskutieren. Also, dass wir dann ein paar von euren Thesen schon fertig haben am Donnerstagabend und darüber etwas intensiver austauschen. Sind wir damit überein oder nicht? Oder was machen wir da? Am Freitagmorgen, Grundlagen sind ethische Entscheidungen und der Wille Gottes. Das geht jetzt einfach darum, der Wille Gottes, Gott sagt uns etwas, was sollst du tun und inwiefern hat das Auswirkungen auf unser Verhalten und Leben. Und dann Gesetz, also Gesetz des Alten Testaments und Bergpredigt in ihrer Bedeutung für den Neuen Testament und die Ethik. Es gibt ja manche Christen, die auch sagen, das ganze Alte Testament gilt für uns gar nicht mehr. Stimmt das? Stimmt das nicht? Wie gehen wir damit um? Das ist dann eine Frage. Thema, was etwas ausführlicher dann behandelt werden soll, ist Thema Sterbehilfe, Sterbebegleitung, Euthanasie. Am Nachmittag Umgang mit Fernsehen als Diskussion, wenn ihr das wollt. Und am Abend wieder Diskussion über die Thesenpapiere. Und dann soll es am Samstagmorgen darum gehen, Starke und Schwache in der Gemeinde, also gleiches Recht für alle, oder ist das Recht über die Ordnung abhängig von der Person und Situation eines Menschen. Und das Thema, was uns dann näher beschäftigt, ist Todesdefinition und Organtransplantation. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, am Samstagmittag schon zum Ende gekommen. Ne? Ich glaube, so ist das ungefähr vorgesehen. Ja, jetzt können wir uns etwas Zeit nehmen, das können wir auch jeden Morgen nochmal machen, darüber zu diskutieren. Was wollt ihr gerne? Was wird vielleicht zu viel? Was denkt ihr darüber? Oder in der Nacht, ja. Ich meine, du hast dich ja erkundigt noch mit dem Sofa dort oben, ne? Gestern, also. Ja. Ja, deshalb sage ich ja bewusst, so wie ich das jetzt geplant habe, ist die Zeit zwischendrin nicht sehr großzügig bemessen. Ne? Deshalb, ich verstehe es durchaus, wenn ihr sagt, naja, lassen wir vielleicht das ein oder andere Mal fallen, können wir durchaus tun. Wenn ihr jetzt sagt, ja, dann kommt das Thema nicht dran, ja, das ist auch kein Problem. Es gibt viele Themen, die wir nicht besprechen können. Das sind ja einfach Beispiele dafür. Wir können auch ein Thema umbauen, können wir sagen, vielleicht nehmen wir das Thema lieber mal auf den Abend oder vielleicht machen wir lieber einen Abend frei, das geht ja auch. Also von daher, ich bin da ganz offen. Ihr müsst jetzt nicht sagen, das müssen wir absolvieren. Das ist einfach nur ein Angebot. Und ich tendiere, wenn ich etwas plane, eher dahin, die Zeit voll zu planen. Also erst als ich es geplant habe, da habe ich sogar am Nachmittag noch etwas mehr Zeit eingeplant zum Diskutieren und Sprechen. Da habe ich mir gedacht, nein, da tue ich euch einen Ärger, ja, wenn ich euch noch mehr Zeit wegnehme. Aber deshalb, ich verstehe durchaus auch, wenn ihr sagt, wir wollen da mal sagen, also jetzt am Nachmittag generell oder bestimmt an jedem zweiten Nachmittag machen wir nicht oder am Abend machen wir nicht. Das ist ganz, oder wenn ihr sagt, am Abend wollen wir auch mal ein bisschen was ganz anderes tun, vielleicht nochmal einen kleinen Ausflug machen irgendwo hin und uns währenddessen unterhalten, können wir alles machen. Also das, was ich sagen würde, was ich mir schon empfehlen würde, dass wir bei den Morgenveranstaltungen ziemlich daran bleiben, dass wir da kontinuierlich arbeiten, immer weitermachen. Aber was Nachmittag und Abend anbelangt, da bin ich durchaus gesprächsbereit. Ja. Ja, natürlich habe ich mir Gedanken gemacht zu ihm, die euch vielleicht reizen möchte, um so ein Gespräch dann mitzunehmen. Ja. 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 Das habe ich, ich habe das jetzt mal aus Fernsehen einen Titel beschränkt, aber eigentlich hattest du gedacht, so Medien allgemein. Und das dann einfach an Beispielen festzumachen. Beispiel können wir Computer natürlich oder Internet, wir können prinzipiell auch Radio, nur dann ist jetzt weniger diskutiert worden unter Christen. Na, da gibt es dann häufig im Fernsehen, aber wir werden dann sehen, dass es da Prinzipien gibt, die wir genauso auch auf andere Medien anwenden können. Von daher, das ist durchaus mit gedacht, ja. Ja. Ja.
Wir sind dann etwa um halb oder fünf von Ihnen fertig. Dann haben wir irgendwie so eine gute halbe Stunde, wo wir mehr oder weniger so warten auf den Beginn. Und deswegen mein Vorschlag oder meine Überlegung, ich würde mich vielleicht besser machen, dass auf 19 Uhr, und bis 20.30 Uhr, dann kann man das zeitlich besser aufteilen und dann anschließend etwa mehr greifen.
Ja, ja, finde ich keine schlechte Idee.
Weil inzwischen dem Ende des Abendessens und halb acht kann man kaum irgendwie etwas tun.
Okay, das wäre eine Möglichkeit, ja. Wollen wir das machen? Was meint ihr? Okay, dann machen wir das um eine halbe Stunde früher, 19 Uhr. Und dann eine halbe Stunde früher aufhören.
Ja.
Gut. Ich habe mich dabei eben mehr orientiert, so bei den Freizeiten, die wir sonst haben. Aber da ist ja noch häufig so, dass die Familien da mit Kindern müssen ihre Kinder ins Bett legen und dann wird das immer etwas später. Aber ihr habt jetzt keine Kinder mitgenommen, ne? Und von daher auch zumindest keine, die ihr ins Bett legen müsst und so. Und dann, ja.
So kann man dann nachher dass ihr Zeit vielleicht zum Spaziergang.
Ja. Genau.
Ja.
Können wir auch machen, klar. Und dann sehen, ob ihr morgen vielleicht sagt, jetzt müssen wir hier ein bisschen mehr frei. Also ich sage, wir gehen das jetzt so häufig so nur, um euch den Mut zu machen, wenn ihr denkt, das sei so, dass ihr das sagen könnt, ohne jetzt den Eindruck zu haben, alle anderen sind dann böse auf mich und ich sage, lasst das teilen. Das heißt nicht, dass ich euch dazu drängen will, das jetzt fallen zu lassen. Dann lassen wir das heute einfach mal so laufen und werden dann sehen, wie das funktioniert. Oder wollte ich es anders machen, was ich sagen will? Gut, dann ein paar Informationen zu dem Aufbau der Ethik. Also Ethik wird im Allgemeinen, ja. Ja. Jo. Also, ach so, ja, weil du meinst, es sind dann andere Sachen drauf, wie Liga stattdessen. Ja. Ja. Ja, es ging gerade schon ein bisschen los, aber. Ja. Keine Ahnung. Macht wie ihr wollt. Macht wie ihr wollt. Also. Ja. Also, Ethik. Ethik wird aufgebaut eigentlich in drei großen Gruppierungen. Die werden unterschieden. Nummer 1 wäre Grundlagen der Ethik, Nummer 2 wäre Individualethik und Nummer 3 wäre Sozialethik. Das sind jetzt also große Gruppierungen. Jetzt werde ich euch auch ein bisschen darüber sagen, was das beinhaltet. Die Grundlagen der Ethik, die machen sich Gedanken darüber, wie kann ich ethische Argumentation aufbauen. Was ist das Ziel der Ethik? Was will Ethik eigentlich bewirken? Dazu gehören dann solche Sachen, jetzt im christlichen Bereich, welche Rolle spielen die Gebote? Welche Rolle spielt das Gewissen? Oder jetzt bei der modernen Ethik, wäre dann die Frage des Konsens. Also wie viele andere sprechen auch meiner Meinung, wie viele andere sind meiner Überzeugung, welche Rolle spielt die Wissenschaft allgemein für ethische Urteilsfindung? Das ist also Grundlage der Ethik. Also mit welchem Werkzeug gehe ich da heran, um ein ethisches Urteil herstellen zu können? Darum geht es dabei. Bei der Individualethik geht es mehr um mich, um mein Verhalten. Was ist gut für mich in meinem Denken und Handeln? Also da gehören dann Sachen dazu, wie zum Beispiel Umgang mit meiner Freizeit, Umgang mit Zeit allgemein. Oder auch die Frage von Selbstmord oder Mord oder Diebstahl, oder sonst, soweit es mich betrifft. Also soweit es darum geht, für mich ist das gut oder schlecht, so oder so zu verhalten. Sinn des Lebens ist eine Frage auch von der Ethik. Inwiefern brauche ich einen Sinn des Lebens? Gibt es den? Inwiefern hat der Auswirkungen auf mein Denken und Handeln? Also das sind jetzt in erster Linie Fragen, die sich mit mir selbst beschäftigen und meinen Überlegungen und Handlungen, sofern sie keine direkte Auswirkung auf andere haben. Das hat natürlich ein Mord und ein Diebstahl auch. Also von daher, wir können Mord und Diebstahl einerseits aus der Sozialethik betrachten und andererseits aus der Individualethik. Individualethik würde vielmehr fragen, nach deinen Motiven, nach deinen Überlegungen, Gefühlen, was weiß ich, wie dich dazu treiben, etwas Böses zu tun. Die Sozialethik, die beschäftigt sich dann mehr, wie ist das Zusammenleben mit anderen Menschen? Und dann wird in die Argumentation auch mehr der andere Mensch mit einbezogen. Also da wird nicht gesagt, ich handle so und so, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern dann wird der andere mit einbezogen, weil das die und die Auswirkungen auf den anderen hat, beispielsweise. Und zu der Sozialethik, die wird dann nochmal unterschieden in große Themenkomplexe, so beispielsweise in die Sexualethik. Dazu gehört jetzt alles, was mit geschlechtlichem Leben zu tun hat. Dazu gehört die Ehe, meinetwegen die Frage von Mann und Frau, welche Aufgaben hat der Mann, welche Aufgaben hat die Frau, soll man überhaupt heiraten, warum, wie soll man heiraten. Dazu gehört die Frage meinetwegen von Emanzipation oder von Erziehung, auch das sind die ethischen Fragen, darf man ein Kind schlagen oder nicht, das ist eine ethische Frage, nicht, ich meine, das wäre auch nur juristisch, aber die Juristen versuchen sich ja auch ethisch erst einmal kundig zu machen, gibt es einen Grund, warum man das prinzipiell verbieten kann oder vielleicht prinzipiell empfehlen sollte. In der Geschichte der Vergangenheit ist das ja häufig sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Es gab Phasen, wo man gesagt hat, in jedem Fall möglichst viel Recht man hinschlägt bei den Kindern. Und da gibt es Phasen, wo heute man sagt, möglichst gar nicht. Also von daher eine ziemlich breite Bandbreite. So etwas gehört dazu. Dazu gehört die Frage von Ehescheidung, in der Verheiratung natürlich auch, Sexualethik. Dazu gehören dann auch andere sexuelle Orientierungen, wie beispielsweise Homosexualität oder Sodomie oder Selbstbefriedigung oder Pornografie oder Vielehe, ist das erlaubt oder nicht? Oder also so solche Sachen gehören mit dazu. Auch gehört dazu, manchmal nimmt man das hier mit, manchmal nimmt man das mit der Medizinethik, Abtreibung und Euthanasie. Gehört also in mehrere Bereiche mit hinein. Ja. Kein Problem. Ja, das war doch hier Jesus meine Freunde, oder nicht?
Nein.
Nicht? Ja, von Bach, ich meine, das ist nett, genau. Ja, ja. Ja. Das ist ja auch nicht zu verhandeln, das ist ja ganz schön, nicht? So, ja. Wobei dann ist immer schade, wie ich immer schade empfinde, dass ich den ausdrücken muss, dann würde ich gerne zu Ende hören, so, oder? Ja. Ja. Gut, dazu gehören also diese Sachen. Dann gibt es die Wirtschaftsethik. Dazu gehören beispielsweise Fragen wie Eigentum und Besitz. Wie gehe ich damit um? Es gibt das ja auch im Kommunismus, wo gesagt worden ist, Eigentum ist Diebstahl. Also Diebstahl einer Gemeinschaft. Eigentlich gehört alles allen. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass jemand sagt, das gehört mir? Oder die Frage von Armut und Reichtum, Wohlstand und sozialer Verantwortung. Das ist also noch Wirtschaftsethik. Wirtschaftsethik geht natürlich auch damit hinein, man die Kinderarbeit, ist das legitim oder nicht? Darf die Frau arbeiten oder nicht? Welche Verantwortung hat der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer gegenüber? Solche Sachen, das sind alles Fragen von Wirtschaftsethik. Also wie kann ich ethische Maßstäbe finden in dem Bereich von Beruf und Wirtschaft? Das ist Wirtschaftsethik. Dann gibt es den Bereich der politischen Ethik. Das beschäftigt sich damit, wie verhalte ich mich dem Staat gegenüber? Als einzelner Mensch und nach welchem Maßstab muss der Staat selbst aufgebaut werden. Also wir könnten uns die Frage stellen, welches staatliche System ist eigentlich von Gott gewollt? Also ist das die Demokratie, ist das die Monarchie, ist das die Oligarchie, ist das die Theokratie oder so etwas? Das wäre so eine Frage, die man sich ethisch stellen könnte. Was ist von Gott gefordert? Wie soll der Staat organisiert sein? Dann auch, welche Macht hat der Staat über den Menschen? Muss es eine Gewaltenteilung geben? Darf es eine Todesstrafe geben? Diskussionen, die ja bis heute sich stellen, mit Deutschland, was heißt in den USA? Todesstrafe, ist das erlaubt oder nicht? Das ist eine Frage, die den Staat angeht. Nicht als Individuum, nicht in meiner Familie, sondern eben in meiner politischen Engagement. Oder inwiefern darf der Christ sich im Staat beteiligen? Da waren eben die Mennoniten, ich habe es ja gestern kurz erwähnt, ganz stark bei der Überzeugung, seit der Reformation, am besten hält der Christ sich aus dem Staat ganz zurück. Das war nicht nur die Frage des Wehrdienstes, sondern sie haben gesagt, möglichst geht er gar nicht in den Staat hinein. Also Mennoniten in der Vergangenheit waren so, die haben gesagt, auch nicht wählen, möglichst auch nicht in der Stadt wohnen, da hat man viel zu viel mit den anderen bösen Menschen. Eine Rolle für das christliche Ethos, also muss ich mich als Christ an die Ordnung des Staates richten, oder nicht? Das gehört auch damit dazu. Also die Frage, wenn der Staat irgendwas fordert, bin ich verpflichtet, das zu tun, oder nicht? Steuergesetzgebung, Straßenverkehrsordnung oder so etwas. Dazu gehört auch die Frage, welche Aufgabe hat das Volk, der Staat? Oder wenn ich jetzt als Christ Politiker bin, kann ich dann erwarten, dass alle Nichtchristen sich auch nach christlichen Maßstäben richten, oder nicht? Dazu gehört die Frage, mit der hat sich Wundel ganz besonders auseinandergesetzt, des Widerstandsrechts des Christen gegenüber dem Staat. Also habe ich eine Möglichkeit, gegen den Staat aufzutreten, vielleicht diesen sogenannten Tyrannenmord zu begehen? Eine Frage, die sich der Bonhoeffer gestellt hat, mit anderen, ist es möglich oder vielleicht sogar geboten, dass Christen Hitler töten in der Zeit, wo er für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich gewesen ist? Tyrannenmord. Ja, solche Sachen gehören dazu. Natürlich auch der Krieg, gibt es einen gerechten Krieg und so weiter. Dazu gehören dann Auswirkungen in der Theologie, wie die Theologie der Befreiung, ist das legitim oder nicht. Dann gibt es noch relativ jung den Gedanken von Ethik der Ökologie. Insbesondere aufgekommen, da gibt es auch zahlreiche Bücher unter Christen, die so seit den 70er Jahren erschienen sind. Die Frage hat man sich natürlich vorher auch schon mit beschäftigt, aber nicht so intensiv, weil es noch nicht so ein starkes Bewusstsein darüber gab, dass der Mensch die Natur kaputt machen kann und sich damit möglicherweise die Grundlage des eigenen Überlebens kaputt macht. Dazu gehören dann Sachen wie, welchen Stellenwert hat die Schöpfung, die Natur, des Umweltschutz oder der Umweltzerstörung, der Ausbeutung der Natur und andere Sachen mehr. Es gibt auch Ökosysteme, wie ist die Stellung zwischen Mensch und Tier, das gehört mit dazu. Auch in der Theologie gibt es da unterschiedliche Positionen. Ich hatte in Basel eben einen Professor, der hatte dann versucht zu vertreten, aufgrund der Evolution, dass der Mensch ja nur ein weiterentwickeltes Tier ist und dass deshalb auch die Tiere so eine Art Menschenrechte bekommen müssten, die in der Verfassung wieder geschrieben sein müssten. Also das heißt, wenn du jetzt eine Kuh töten willst, dann darfst du nicht einfach sagen, die töte ich mal so, weil mir das Spaß macht, sondern dann hat die Kuh auch Menschenrechte, also ich meine Kuhrechte. Und das heißt, jetzt müsstest du vielleicht erst mit ihr verhandeln, nicht? Und dann eben sagen, ja, darf ich dich töten und unter welchen Umständen und wenn dann aber nur ganz sanft oder nur als Euthanasie oder so, nicht? Und weil es sich ja nicht lohnt für dich zu leben in dem armen Stall oder so, aus Liebe vielleicht, dann könnte man das mal mit den Händen, den Großhänden, also den Großandaten, nicht? Sind so eng da drin, aus Nächstenliebe töte ich sie dann, damit ich sie besser speisen kann. Also das ist jetzt ein bisschen lächerlich gemacht vielleicht, aber generell tatsächlich die Idee, dass ich als, dass eben Tiere der Natur selbst ein Rechte haben, Grundrechte haben, die auch einklagbar sind. Und dann ging es auch dazu, dass beispielsweise es eine Verbandsklage gibt. Das heißt, der Bund für Umweltschutz in Deutschland kann dann vor Gericht Klage einreichen im Namen von den Ameisen oder Käfern, wenn es da eine neue Startbahn gebaut werden soll und da leben so viele Frösche, dann können jetzt also die Kanal-Anklagevertreter kommen, ich spreche hier im Namen der Frösche, die da leben, und die haben ein Recht, da zu leben, das ist ihre eigene einzige Unterkunft und so weiter, und dann kann er das durchsetzen und dann wird abgewogen, menschliche Rechte gegen tierische Rechte, und dann wird eine Entscheidung getroffen. Das ist ein Ziel, was dahinter steht und was auch in einigen Sachen schon verwirklicht ist durch die Grünen und zum anderen noch verwirklicht werden soll. Übrigens erinnert uns das, wir kommen manchmal in die, das ja ganz absurd klingt, das, aber tatsächlich gab es im Mittelalter so ähnliche Überlegungen, das könnt ihr in die Bücher über die Geschichte des Rechtes nachlesen, da gab es zahlreiche Urteile, Gerichtsurteile gegen Tiere. Beispielsweise war ein Fall, da hat ein Esel einen Menschen abgeworfen und dabei ist er zu Tode gekommen. Jetzt wurde der Esel angeklagt wegen Mord. weil er eben den Reiter ermordet hat. Und er wurde hinterher auch verurteilt und wurde dann am Strand aufgehängt, der Esel. Solche Sachen gab es. Oder es gab dann mal eine Verhandlung gegen Ameisen. Und zwar war es so, das war in Südamerika, da haben die Jesuiten eben so eine neue Plantage aufgebaut, da haben Ameisen die ganze Sachen weggefressen. Und dann haben sie alles Mögliche dagegen unternommen, ging nicht, dann haben sie die Ameisen vor Gericht angeklagt. Da gab es auch einen Anwalt für die Ameisen und einen Anwalt natürlich dagegen. Und dann wurde verhandelt, dürfen die Ameisen weiter fressen oder nicht. Schließlich hat man sich dann auf einen Kompromiss geeinigt. Es hat gesagt, ja, sie bekommen ein bisschen Zeit, weil sie können nicht so schnell auswandern, aber bis zu dem Datum, da sollten sie das Land verlassen haben. Und dann stellt man sich auch hin vor den Ameisenhaufen, da hat man ihnen das Urteil verkündigt und so. Und da ist allerdings nicht ganz überliefert, ob sie dann wirklich sich davon gemacht haben oder nicht. Aber da merkt man diese Idee, dass die Natur auch Rechtssubjekt ist, also dass sie auch selbst Urteile fällen können oder Rechte haben. Das gab es auch schon vorher und das wird heute auch wieder angestrebt. Das ist also Ethik der Ökologie. Dann gibt es Ethik der Technologie. Da gehört es dann solche Sachen mit dazu wie Fortschrittsglauben. Ist Fortschritt generell notwendig? Soll man sich gegen den Fortschritt stellen? Wie sieht es mit der Verstädterung aus? Welche Auswirkungen haben die auf den Menschen? Wie sieht es mit der Technisierung aus? Ist die gut für das Leben der Menschen oder schlecht? Soll man sich dafür oder dagegen aussprechen? Welche Auswirkungen hat die Technisierung des Lebens auf den Menschen? Dazu gehören dann beispielsweise solche Sachen, ist Autofahren gut oder schlecht? Muss man unter diesem Aspekt betrachten. So, was meint ihr? Autofahren gut oder schlecht? Also gut? Schaffen wir alle unser Auto ab. Ich meine, man könnte jetzt Gründe dafür nennen. Ich könnte sagen, beim Stech, ja, erstmal so und so viele tausend Menschen kommen jedes Jahr um. Also wenn das weltweit sind, sind das sogar viele tausend Menschen. In Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Zahlen im letzten Jahr waren, sie gesunken etwas, aber es sind trotzdem mehrere tausend Menschen, die sterben durch den Autoverkehr. Darüber hinaus würden wir sagen, Autoverkehr macht viel Lärm, ne? Da wo dann jemand in der Nähe von der Autobahn wohnt, Schurken, Mühsam, wenn keine Autos sind, hat zu viel mehr das Vogelzwitschern, so viel schöner. Dann Autoverkehr ist so, dass er sehr viel Umweltschäden macht durch Autoabgase, durch Abrieb der Reifen. Autoverkehr verschandelt die Landschaft, weil so viele Straßen gebaut werden müssen. Autoverkehr kostet so unheimlich viel. Alles nur, dann können besser kein Autoverkehr. Das ist jetzt eine Ethik der Technologie. Ne? Umgekehrt finde ich jetzt Gründe dafür im Feld führen, warum Auto oder Autoverkehr gut ist. Wir müssen das gegeneinander abwägen und versuchen mit irgendwelchen Mechanismen dann zu einem Urteil zu kommen, wo wir sagen, ja, eigentlich das ist die Position, die wir vertreten. Wir wollen ja nicht zu einem Relativismus zu sagen, ja, du fährst halt und du fährst nicht und so, sondern Ethik will ja nicht nur für mich eigene Maßstäbe finden, sondern will welche finden, wo wir sagen können, das ist ethisch gefordert, so sollten eigentlich alle handeln. Also ich will jetzt keine Lösung dafür bieten, ich wollte nur einmal zeigen, nur ganz kurz, man könnte Gründe dafür finden. Autoverkehr pro, könnte ich sagen, durch Autoverkehr wird vielfach Leben gerettet. Stellt euch vor, dass irgendjemand der zusammenbricht, wenn ich jetzt keinen Krankenwagen gebe, die müssen mit der Kutsche erstmal anreisen, die müssen wir ja zwei, drei Stunden von Detmold bis hierher oder von der Innenstadt bis hierher fahren, zwei, drei Stunden, bis sie hier sind. Und wenn sie jetzt so ins Krankenhaus fahren, dann sind sie schon verstorben. Ne? Also von daher, ohne Auto ist das nicht so problematisch. Hätten wir kein Auto, wäre das möglich, die vielen Güter, die wir alle so gerne konsumieren, hierher zu bringen. Ohne Autoverkehr. Irgendwie, wenn da, was weiß ich, in Spanien die Orangen gefüllt werden, dann wird die Pferdewagen hier ertappen, sind sie alle verfault, wenn sie ankommen. Also das geht auch schlecht. Wir können natürlich das halt jetzt mit dem Flugzeug fliegen, aber das Flugzeug ist ja auch nicht ökologisch und das ist viel teurer und dauert auch dann eben viel aufwendiger zu machen. Das ist auch keine Alternative. Ja, da können wir sagen, vielleicht noch mit dem Schiff. Schiff, naja, dauert auch ein bisschen länger, müssen wir den Schiffsverkehr dafür aufbauen, müssen wir Kanäle bauen und so. Das sind jetzt Argumente pro und gegen. Ich könnte auch sagen, ja, ich fahre gerne in Urlaub. Das ist ein egoistisches Motiv. Wie kann ich das tun? Ich kann das sagen, mit der Bahn, was ist dafür, was ist dagegen, mit dem Auto, individueller Verkehr und so weiter. Wir können sagen, es ist gut für den Beruf, weil wir können ein flexibler Beruf, das ist für das Auto. Und so weiter und so weiter. Ich kann auch sagen, es ist für die Arbeitsplätze, das machen die Politiker heute. Nicht? Wenn wir keine Autos mehr hätten, ja, wäre viel mehr arbeitslos. Straßenbau, Reparatur, Werkstätten, Krankenhäuser, die diese Kranken und Toten dann versorgen. Ja, so brutal sagen sie das meistens nicht, aber besonders was das Feld für sind, so wie Autoherstellung, das ist die Autofabriken, wo das 4000 Leute leben. Ja. Genau. Aha. Ja. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, das weiter zu argumentieren. Also gegen die Gründe, die ich gerade genannt habe, die gegen das Auto sprechen, zu sagen, die zu entkräften und zu sehen, welche andere Alternativen gibt es dafür. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Und ich versuche wieder darauf zu antworten, dass du sagst, ja, wäre die Alternative vielleicht auch gar kein Pferdeverkehr. Und es ist einfach so, jeder lebt bei sich zu Hause, hat keinen Schrebergarten vor der Tür, dann ernährst du dich von den Bunkerrüben, die du da angepflanzt hast, dann hast du auch keinen Pferdeverkehr, durch den irgendjemand umkommen könnte. Und wenn zwei Leute gegeneinander laufen, weil sie spazieren gehen, dann sind die Verletzungen meistens nicht so stark wie beim Pferd oder beim Auto oder so, hast du höchstens eine Beule oder vielleicht mal ein Bein gebrochen, und das ist alles nicht so schlimm. Das gibt es ja manchmal auch so jetzt schon nicht so schlimm. Ja, oder sowas, ja. Genau, also ich meine, das wäre jetzt theoretisch, könnte ich, wenn ich diese Position jetzt vertreten würde, könnte ich da so mit versuchen zu argumentieren. Oder ich könnte umgekehrt auf deine Sache eingehen, habe das ja gestern versucht, kurz und kurz sagen, ja, dann müssten wir die Autos tatsächlich so konstruieren. Das heißt aber, dann dürfen sie nicht mehr als 20 Stundenkilometer fahren, müssen wir überall dicke Schaumstoffmatten haben, nicht, damit wenn da jemand gegenstößt. Und vielleicht können wir uns dann durchsetzen. Wir sagen, wir setzen uns politisch jetzt dafür ein, versuchen das den Grünen zu unterschieben, dass die sich dafür einsetzen, dass wir Menschenleben retten. Und wir sagen, Menschenleben sind viel wert. Nur noch Autos, die mindestens 10 cm Schaumstoff über sich herum haben. Und ab 20 Kilometer in der Innenstadt abschalten, das dann auch nicht mehr. So, dann wäre eine Möglichkeit. Dann hätten wir sicherlich weniger Autounfälle und weniger Tote dabei. Ne? Dann würden sie sich auch Spaß dabei machen, einfach mal zu Spaß, um das Auto zu rennen. Ne? So dann dagegen dagegen zu springen, ne? Und dann da wieder zurück, wie beim Trampolin vielleicht. Dann. Ja. Gut, dann gibt es die Ethik der Medizin. Da haben wir auch einige Beispiele, mit denen wir uns beschäftigen werden in dieser Woche. Dazu gehören solche Sachen wie Auseinandersetzung mit der modernen Medizin, besonders die Möglichkeiten der modernen Medizin, der Genmanipulation. Ethik der Medizin gehört auch allgemein darum, soll man einem Kranken helfen oder nicht? Das ist eine grundsätzliche Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, alles ist von Gott prädestiniert, woher bestimmt, dann sage ich ja, der ist krank, Gott wollte das. Wenn Gott wollte, dass er krank ist, dann soll er auch krank bleiben, also mache ich nichts dabei. Brauchen wir auch keine Krankenhäuser, keine Krankenschwester, gar nichts mehr. Wir warten bloß darauf, was Gott will, entweder stirbt er oder überlebt. Oder dann der Einsatz bestimmter verschiedener Methoden. Methoden erst einmal spielen eine Rolle, weil welche Methode kostet wie viel und inwiefern ist das für mich sinnvoll, die einzusetzen. Also das wäre gestern mal schon genannt, also die Verteilungsgerechtigkeit. Ne? Also ich habe eine bestimmte Summe zur Verfügung, wie setze ich die ein? Ich könnte jetzt argumentieren, ich habe 100.000 Euro, da könnte ich das Leben von so und so viel 100 Kindern in Afrika retten, die unter irgendwelchen Infektionen leiden, oder ich könnte in Deutschland einem Menschen eine kostspielige Operation machen. Hier sage ich, ach, das ist ja kostenlos, so mein Ding von jemandem, der ist schon 70, der soll da nochmal, was weiß ich, eine Hüfttransplantation bekommen oder einen Hüftaustausch da bekommen. Der lebt sowieso nicht mehr so lange, wenn der jetzt ein bisschen länger am Rollstuhl sitzt, macht alles nichts aus, aber diese 1000 Kinder in Afrika, das ist viel wichtiger. Das wäre jetzt eine ethische Frage, wie gehe ich damit um? Ethische Frage ist natürlich auch dabei, inwiefern sind Möglichkeiten wie die Präimplantationsdiagnostik sinnvoll oder nicht? Also dass ich die Gene eines Kindes, ehe ich es einpflanze, bei der künstlichen Befruchtung untersuche, ob das nun gesund ist oder nicht, solche Sachen. Oder inwiefern ist es richtig, einen Menschen an lebenserhaltende Maßnahmen, also lebenserhaltende Maßnahmen vorzunehmen, beispielsweise an eine Herz-Lungen-Maschine anzuschließen. Wie lange soll ich das tun? Ist es ethisch recht zu rechtfertigen, wenn jemand einmal an solch einer Maschine hängt, sie abzustellen? Solche Sachen. Das sind ethische Fragen in der Medizin. Und viele dieser ethischen Fragen haben sich gerade in den letzten Jahrzehnten erst vermehrt gestellt, weil umso mehr Möglichkeiten es in der Medizin gibt, umso mehr ethische Probleme und Fragen werfen sich natürlich auf. Im Mittelalter hatten die Leute da weniger ethische Probleme und wenn du ins Krankenhaus gekommen bist, bist du normalerweise auch dann gerade gestorben. Das war so, dass die meisten Leute, die ins Krankenhaus gekommen, also die erstmal krank waren, haben gesagt, möglichst nicht ins Krankenhaus. Also ins Krankenhaus bist du nur gegangen, wenn du eigentlich schon dein Leben abgeschlossen hast. Weil damals Krankenhaus, das war natürlich gar nicht vergleichbar mit uns heute. Natürlich, Leute haben sich gepflegt, das war ja besser als nichts. Aber die haben ja gar keine Ahnung gehabt von Hygiene. Viele Leute, die wurden operiert, die Operation gelungen, Patient tot ungefähr. Das war der Normalfall. Gar nicht, weil die Leute falsch operiert hätten. Also, die haben es wirklich geschafft. Man erstmal ohne Narkose, stell dir mal vor, du hast im Bein, hast eine Verletzung im Bein, hast dich da mit der Sense reingeschnitten, das entzündet sich. Was konnte man machen? Antibiotika kannte man nicht, Desinfektion kannte man auch nicht. Einzige Möglichkeit war, das Bein abzunehmen. Hier hat man das Bein abgenommen, man hat natürlich keine Narkose mehr gehört. Also hatte man dann eben von dem Schreiner die Säge ausgeliehen, haben die Leute wieder alle festgehalten, vielleicht noch viel Alkohol vorher trinken lassen und dann wurde das abgesägt. Und dann war erstmal dieser Wundbrand oder sowas weg, war man froh darüber, aber die neue Wunde, die entstanden ist, wusste man natürlich auch kaum zu desinfizieren. Einzige Möglichkeit der Desinfektion gab es entweder, hatte man Alkohol tut gut oder das Verbrennen. Also das heißt, mit einem Glüheisen da drauf, dann war das alles verkohlt. Also wir merken das alles ziemlich brutal. Dabei, wir würden das heute eher als Folter statt als Medizin betrachten, aber das waren die damaligen Möglichkeiten, dass wirklich so viele Sachen falsch gehen und schief gehen, die Großteil der Patienten verstorben. Aber da waren natürlich dann weniger ethische Probleme. Aber deshalb, ich wünsche mir nicht unbedingt die Medizin wieder her, weil wir dann keine ethischen Diskussionen haben. Die müssen sich keine Gedanken machen über lebenserhaltende Maßnahmen. Das gab es sowieso nicht, ne? Von daher auch kein Problem. Aber deshalb, diese Chancen, die wir haben, haben Probleme, aber trotzdem halte ich diese Chancen für gut. Dann geht es über die Ethik der Kultur. Da geht es dann dabei um Fragen von Kunst. Wo gibt es Grenzen der Kunst? Beispielsweise, wenn sie Gott verspotten und verlästern, ist das dann erlaubt oder nicht? Kultur spielt auch dabei eine Rolle. Darf man Bilder brauchen in der Kirche oder so? Das wären dann Fragen von Kultur. Musikrichtungen, darf man sagen, diese Musik ist falsch oder die ist gut oder die ist richtig oder die darf man hören oder nicht. Das wäre eine Frage Ethik in der Kultur. Jetzt gibt es natürlich auch noch weitere Unterthemen, aber das, was ihr vielleicht jetzt merkt, ich habe jetzt die wichtigsten genannt, diese Fragen der Sozialethik, die beschäftigen sich also damit, wie wird das Zusammenleben der Menschen geregelt? Nach welchen Ordnungen, Themen und so weiter kann ich da vorgehen und dann werden die dort eingeordnet. Das muss man nicht so einteilen. Diese Einteilung soll einfach bloß dazu dienen, einen Überblick, zu verschaffen. Also jede Ordnung, jedes System, was ich mir aufbaue, hat in erster Linie das Ziel, dass dadurch, dass ich mir das systematisch erschließe, dass ich dann bestimmte kleine Kästchen habe, dass ich das eher zuordnen kann. Und dann merke ich, jetzt habe ich ein Problem wegen der Abtreibung. Dann merke ich, das gehört im Bereich der medizinischen Ethik oder der Sexualethik oder beides. Und jetzt kann ich mir auch andere Argumente von anderen Streitfragen der medizinischen Ethik mit heranziehen, um dazu ein Urteil zu kommen. Also dafür ist das dann gut. Ja. Wir werden jetzt an dieser Stelle, es sei denn, es sind noch Fragen von euch, erstmal eine kleine Pause machen und werden dann noch mit einigen Grundlagen der Ethik weiterfahren und dann eben noch zu unserem Thema kommen. Hoffe ich, dass ihr gut ausgeruht und vorbereitet seid. Jetzt wollen wir uns also mit einigen Grundlagen der Ethik beschäftigen. Grundlage der Ethik, man unterscheidet im Allgemeinen, jetzt vielleicht sage ich dazu noch, ich habe hier noch zwei Bücher, die ich euch vorstelle. Ich mache das ja so sukzessive, nicht? Also in jeder Stunde ein bisschen weiter vorstellen, damit ihr da noch weitere kennenlernt. Hier jetzt zwei Bücher, die sich von philosophischer Seite mit der Ethik beschäftigen. Denn Ethik ist natürlich eine Frage, die nicht nur die Theologen beschäftigt, zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um, sondern das ist auch eine ganz wichtige Frage in der Philosophie. Man spricht da von der praktischen oder von der angewandten Philosophie oder eben von der Ethik allgemein. Hier ein Buch von Annemarie Pieper, Einführung in die Ethik. Das ist, glaube ich, auch ganz empfehlenswert, so finde ich das. Sie ist Professorin für Philosophie in Basel. Da habe ich sie auch ein paar Mal gehört und das ist ganz gut, sie ist zwar nicht gläubig, aber das, was sie über Prinzipien der Ethik sagt, insbesondere in der Philosophie, das ist ganz brauchbar. Und dies hier ist so eine Art Lehrbuch, das sie geschrieben hat, wo sie Geschichte der Ethik, Formen der Ethik darstellt und das relativ übersichtlich und gut tut. Das sind dann solche Themen wie Grundfragen der Ethik oder die ethische Argumentation, Grundtypen ethischer Prinzipien, Ethik und praktische Wissenschaften. Also das ist jetzt mehr von der philosophischen Seite ausgesehen. Ein anderes Buch, was sich von der Philosophie dann beschäftigt, dieses hier, Kurswissen Philosophie, praktische Philosophie oder Ethik, Grundposition der normativen Ethik. Monika Sänger, ebenfalls eine Philosophie-Professorin, die sich damit beschäftigt. Auch das hier ist mehr so wie ein Lehrbuch aufgebaut über Philosophie. Also das sind zwei Bücher, die ich durchaus dabei empfehle. Ich werde jetzt ein paar Daten hier auch aus dem einen Buch herausnehmen, so als Stichworte zumindest, über die wir uns Gedanken machen sollten. Also zuerst einmal ist es so, dass sich Ethik ja mit der Frage beschäftigt, was soll ich tun? So hat Kant das einmal formuliert in seiner Kritik der praktischen Vernunft. Also Ethik ist jetzt nicht eine Frage von dem, dass ich die Natur erforsche oder dass ich mir Gedanken mache über irgendwelche Weltsysteme, die stehen dann dahinter. Die Ethik ist praktisch darauf ausgerichtet, wie soll ich mich verhalten und meistens auch, wie sollen sich dann natürlich die anderen verhalten. Da weist Kant insbesondere darauf hin, Ethik soll auch immer verallgemeinerbar sein. Also eine der Grundlagen, der sogenannte kategorische Imperativ, der häufig auftaucht, der beinhaltet hier genau das. Kategorischer Imperativ, der sagt so in der Umgangssprache, sagt er, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Kann man dann gut behalten, nicht? So, etwas gereimt, das ist bei Kant etwas komplizierter formuliert. Er sagt dann, du musst so handeln, dass die Maxime deines Lebens auch zur Maxime zur allgemeinen Maxime für alle Menschen oder was weiß ich, wo es gemacht werden kann. Also etwas komplizierter formuliert, was aber genau dasselbe bedeutet. Das heißt, die Prinzipien, die du für dich als richtig ansiehst, da musst du dir vorstellen können, dass wenn alle Menschen danach handeln, dass das auch noch eine wünschenswerte Gesellschaft ist. Dieser Gedanke ist ja wichtig für die Ethik, sonst kommt da beispielsweise ein Massenmörder. Er sagt, also ich finde es ganz toll, Menschen zu ermorden. Und das habe ich auch ein gutes Gewissen dabei, es macht richtig Spaß. Dann sagt er, das ist gut. Aber jetzt müsste man ihn ehrlich fragen, wenn er irgendwo im Gefängnis ist, möglichst nicht in der Freiheit mehr, im Gefängnis, dann fragt man ihn jetzt, ja, könntest du dir auch vorstellen, dass das gut wäre, wenn alle so handeln würden, dann würdest du auch ja bald ermordet werden. Dann würde ich vielleicht sagen, ja nein, das ist nicht so gut, also nein, wenn ich das tue, ist das in Ordnung, aber wenn alle anderen tun, das nicht. Viele Leute sind auch im Geschäftsleben so. Und sie haben keine Probleme damit zu bestechen oder zu lügen, weil sie ihren materiellen Vorteil davon haben. Aber wenn du jetzt fragen würdest, ja, wie würde das lösen finden, wenn sie auch deine ganzen Zulieferer und deine ganzen anderen Kunden, die würden dich auch alle nur belügen, nach Stich und Faden. Würdest du das auch gut finden? Ist das auch in Ordnung? Dann würden meistens sagen, nee, das nicht. Dann merkt man, dann ist dieser Mensch eigentlich nicht ethisch, der handelt nicht ethisch, weil Ethik bedeutet, normalerweise, das muss auch als Maßstab denkbar und wünschbar sein für die Gesamtgesellschaft, das heißt für alle Menschen. Es gibt dann in der Ethik Grundregeln, Grundnormen des menschlichen Zusammenlebens und um die wird dann gestritten. Welche sind das? Nach welchem Maßstab kann ich die auch zusammenbringen? Das, was wir häufig als Beurteilungsinstanz der unserer Entscheidung ansehen, das ist das Gewissen. Also Gewissen ist ja irgendwie so das innerliche, manchmal so eine Art Gefühl, könnten wir fast sagen. Wir haben das Gefühl, das ist richtig und das ist falsch. Jetzt die Frage, wodurch wird das geprägt? Aber dieses hier ist eine Instanz, wo wir einfach sagen, auf die bezieht man sich. Auch selbst in der Rechtsprechung. Da wird gesagt, das entspricht dem gesunden Menschenempfinden oder dem gesunden Gewissen oder so. Das ist einfach so. Kann man nicht begründen, warum das so ist. Beispielsweise die Grundlage, dass wir sagen, alle Menschen sind gleich. Da würde ich mich fragen, wieso denn? Das ist eine Prinzip der Ethik, das heute auch gelegt wird, aber wir könnten das ja sehr gut in Frage stellen. Also ich meine, ich stelle das jetzt einmal in Frage. Ich sage, das ist vollkommen unsinnig, diese Position. Jetzt versucht ihr mal zu verteidigen, wieso sind eigentlich alle Menschen gleich? Das ist ja einer der ganz wichtigen Grundsätze unserer Ethik, nicht? Also der von dem Gesetzgeber her. Das heißt, wenn einer gestohlen hat, der reich ist, der soll genauso bestraft werden, wie der arm ist. Wenn einer intelligent ist oder dumm ist, die sollen gleich bestraft werden, es sei denn, der ist nicht zurechnungsfähig. Das ist was anderes. Aber jetzt, der ist normal zurechnungsfähig, dann ist nicht die Bildung, nicht die soziale Stellung spielt eine Rolle. Ich sage einmal, das ist alles Unsinn. Der Mensch ist gar nicht gleich und deshalb muss man sich auch unterschiedlich richten. Seid ihr schon so beeindruckt durch meine Behauptung? Oder seid ihr jetzt nein? Da halte ich dagegen, das stimmt nicht. Was sagt ihr dazu? Da musst du nicht erstmal sagen, im Staat, was für eine Rolle spielt die Bibel da? Ja. Aber natürlich, von der Bibel aus könnte ich jetzt ausgehen, klar. Wobei dann müsste ich jetzt, ich meine, wenn ich jetzt wollte, ich würde ja nicht durcheinander bringen dabei, dann könnte ich jetzt sagen, ja, also wie ist denn das Recht zum Beispiel? Normalerweise steht auf Ehebruch und auf Mord steht, was in der Bibel? Todesstrafe. Wie ist das mit David? Hat beides getan. Doppelt Todesstrafe. Wieso lässt Gott ihn einfach laufen? Doch unterschiedliches Recht. Ich will jetzt nicht sagen, dass Gott wirklich unterschiedliches Recht macht. Ich denke, die Antwort, die du gibst, ist eigentlich recht zutreffend. Aber dann merken wir, es ist eine theologische Antwort. Das heißt, diese Antwort können wir nur machen, wenn wir gläubige Christen sind. Für jemanden, der nicht Christ ist, der kann sich nicht darauf zurückziehen. Der muss ein anderes Argument finden, was losgelöst vom christlichen Glauben gilt. Und das ist ja das Problem, was unsere Ethik heute gerade hat. Deshalb würde ich sagen, wenn ich jetzt Gott einmal nicht da einbeziehe als Argument, wie würde ich das dann begründen? Alle Menschen sind gleich, deshalb gleiches Recht für alle. Wieso, wo haben die das? Wer hat ihnen das gegeben? Ja, da hat der Staat so einen kleinen Kniff, der sagt, das sind einfach noch keine Menschen, deshalb haben sie nicht das gleiche Recht. Aber alle anderen, die da mal geboren sind, also juristisch ist es ja so definiert, ab der Geburt bist du Mensch. Und dann hast du das gleiche Recht. Natürlich ein Problem, wobei, das kommt aber in Sachen hinein, bei der Abtreibung, das hat häufig dann auch mit Erbrecht und so weiter zu tun. Das heißt, meinetwegen, jetzt stirbt da irgendjemand, ist schon der Embryo erbrechtlich. Das heißt, wenn der jetzt stirbt, wer erbt das dann? Oder so. Oder da wird das also eine schwierige Sache, deshalb muss das genau in der Juristik so genau getrennt werden. So, ab wann ist das ein Mensch, ab wann nicht, wer hat welche Rechte und so weiter. Das ist dann, ja, das ist dann ein bisschen problematisch. Aber generell hat man den Kniff, dass man einfach sagt, das sind keine Menschen. Deshalb liegt das selbe Recht. Mensch ist erst ab der Geburt. Ja, stimmt das? Ich sage eben, nein, für mich kein Mensch ist nicht gleich. Und übrigens, ich bin da ganz im Einklang mit der Antike. Ne? In der Antike war das auch so, Frauen generell galten fast nicht, sie durften auch nicht wählen, sonst irgendwas nicht. Frauen galten als Menschen in untergeordneter Klasse. Sklaven galten gar nicht richtig als Menschen. Auch in der Demokratie in Athen oder so, die hatten, da hatten ja Sklaven nicht wählen dürfen, da hatten auch keine Frauen wählen dürfen. Gleich waren da nur die freien Männer. So. Also, wollen wir es wieder einführen? Das finde ich auch einen guten Vorschlag, ja. Ja klar, muss ich ja sogar ehrlich sagen, warum sollen denn die ganzen Leute, die kein Geld haben, bestimmen, dass ich noch mehr Steuern bezahlen soll, wenn ich viel Geld habe, ne? Wenn man theoretisch viel Geld hätte oder so, dann sollen die mitbestimmen, dass ich da noch mehr ausgebe, oder wenn da irgendwie jemand in den Krieg zieht, ne? Wenn die Bundesrepublik sich jetzt einen Kongo-Einsatz beeinflusst, ich muss das Geld für bezahlen, also muss ich doch entscheiden, ob das dafür ausgegeben wird oder nicht. Dann muss ich mehr Mitspracherecht haben, als jemand, der nichts dazu beiträgt. Warum soll irgendwie so ein Habenicht, der ihn auch mein Geld bekommt, noch dann bestimmen, was mit meinem Geld gemacht wird? Das ist doch unsinnig. Also besser, genau, Freiklassenwahlrecht zum Beispiel. Ja, das jetzige auch, das jetzige System auch für Ärger. Ärgern sich diejenigen, die viel Geld haben. Dann ärgern sich diejenigen, die wenig Geld haben. Dann müssen wir sie nur stark genug unterdrücken und einsperren. So hat man das früher auch gemacht. Armee niedergeknüppelt, umgebracht, ausgewiesen, exportiert, sonst irgendwas. Heute macht das manchmal die Reichen, freiwillig, indem sie dann irgendwo in eine Steueroase gehen, ne? Gehen sie freiwillig weg, um dem zu entgehen. Ja, also du sprichst sogar noch für mich hier, für das Dreiklassensystem. Also sagen wir nicht Menschen alle gleich, sondern. Habt ihr ein gutes Argument dafür? Warum sollen überhaupt alle Menschen gleich sein? Und ich provoziere euch so etwas, wieder ab und zu einmal vor, weil das soll dazu dienen, so ein bisschen mal zum Nachdenken zu kommen. Und dabei merken wir, vielleicht ist nur mein Ansatz, wenn ich das nicht endlos durchdacht, aber vielleicht merken wir dann im Ansatz, wenn ich Gott fallen lasse daraus, dann habe ich ziemlich schwer in der Rechtsprechung, irgendwie klare, eindeutig vertretbare Urteile zu fällen. Und das ist auch so. Das ist ja ein riesiges Problem heutzutage, wie ich Ethik letztendlich verankern will. Also auf Letztbegründungen, sogenannte Letztbegründungen beziehe, wenn ich Gott nicht mit drin habe. Das ist ein riesiges Problem, weil viele der Sachen grundsätzlich in Frage gestellt werden können. Das ist ja genau die Frage bei der Diskussion der Homosexualität. Egal, ob die freiwillig ist oder nicht, wieso soll ich die verbieten, wenn ich mich nicht auf die Dinge beziehe? Das ist doch gar kein Grund. Warum sollen die Leute das nicht tun? Schadet doch niemandem erstmal. Wenn die freiwillig sich da zueinander finden, oder selbst dieser Fall, wo sich da der eine Mann den anderen ermordet hatte, aufgefressen hat, den ihr euch auch erinnert, bei dem Ende letzten Jahres, nicht, gegenüber der Presse in Deutschland, wo dann eben der eine Mann sich per Internet gemeldet hat, ich möchte gerne getötet werden und aufgefressen werden, der andere hat sich gemeldet, Und dann könnten wir sagen, erscheint uns ja erstmal so emotional, und wir wissen ja, irgendwas stimmt da nicht, irgendwie ist das falsch. Von der Bibel her könnten wir auch sagen, es ist falsch. Aber wenn du die Bibel mal außer Acht lässt, dann haben Juristen ja heute echte Probleme, überhaupt zu begründen, dass der ins Gefängnis kommt. Also ein Anwalt wurde damals gesagt, wollte plädieren auf Tötung, auf Verlangen. Also eine Art Euthanasie. Und dann würde er möglicherweise sogar straffrei ausgehen, für das, was er getan hat. Also das stimmt auf derselben Stufe, als wenn du deine alte Oma hast und die dann eben schwer leidet, dann krebst du, was weiß ich, dann gibst du ihr mal eine Spritze und dann, das will, dann sagt er selbst. Und der Mann war irgendwie lebensmüde und hat dann also etwas andere, exklusive Art und Weise aus dem Leben zu scheiden, nicht so, aber wäre auch möglich. Und dann merken wir, wie, wenn du nicht Letztbegründung hast, weil die religiöse Art und du einfach sagst, das gilt nicht, weil ich es als logisch empfinde, sondern das gilt, weil Gott als höchste Instanz das so gesagt hat, dann habe ich unheimliche Probleme, solche Sachen als gut oder als schlecht anzusehen, als erlaubt oder als verboten anzusehen. Oder eben dann ist die Frage von der Abtreibung. Warum eigentlich sollte man nicht abtreiben? Die Bibel sehen wir, weil Gott das Leben schützt, das Leben von Anfang an geht. Ich habe dich geschaffen, Mutterleib oder wild Mutterleib, also schon vorher ist der Mensch als Mensch da. Wenn ich das nicht so habe, warum nicht wieder der Peter Singer? Von dem habt ihr vielleicht gehört, der dann eben diese These aufgestellt hat, dass auch behinderte Menschen eigentlich keine richtigen Menschen sind. Und deshalb, da sagt er ja, selbst wenn ein Kind geboren ist, dann könne man es noch töten. Ein behinderter Säugling sei weniger wert als ein gesunder Hund. Deshalb, ein gesunder Hund, den dürfen wir nicht einfach töten, aber ein behindertes Kind, das sei nicht richtig Mensch, er definiert das dann darüber, weil er sagt, Mensch ist jemand, der Bewusstsein hat, der freie Entscheidungen fällen kann. Wenn das ein kleines Baby, das behindert ist, nicht tun kann, auch nie tun können wird, wahrscheinlich, dann ist es kein Mensch. Dann ist es einfach bloß ein Zellhaufen, überflüssiges Ballast. Organisiert dann auch nicht so, das belastet die Gesellschaft, kostet viel Geld und Energie, die können wir besser woanders hineinstecken. Und das wird ernsthaft diskutiert, diese Sache. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum eigentlich nicht, wenn wir nicht Christen sind? Denn nicht-christliche Ethik haben riesige Probleme, dagegen rein logische Argumente ins Feld zu führen. Aber ich brauche die Tiere auch, deshalb gebe ich ihnen auch keine Menschenrechte. Die Pflanzen. Und wo diese vielen Arbeitslosen, die nur von meinem Geld leben, wofür brauche ich die denn? Ja, aber in der Diktatur sind wir doch nicht. Diktatur wäre ja auch nicht gleiches Recht für alle. Diktatur wäre ja für die regierende Klasse mehr Rechte, für die Unterordnenden weniger. Also würde ich auch meine These unterstützen. Ich merke, ihr seid alle meiner Linie ja schon, ne? Diktatur, Dreiklassenwahlrecht, also wir entwickeln hier noch richtig verfassungsfeindliche Ziele. Ich will jetzt aufpassen, dass nicht irgendwann hier der Verfassungsschutz oder BND kommt, um hier uns als Extreme zu beobachten. Und, ja, aber ihr merkt, wenn wir, ich meine, vielleicht merkt ihr nur in Ansätzen, weil wie schwierig es ist, wenn ich nicht religiöse Maßstäbe habe, irgendetwas letztendlich zu begründen. Ja, ich bin ja erst beim Anfang. Ne? Am Ende der Woche, dann werdet ihr klarer sehen, dann werdet ihr alle die feste Überzeugung haben, dass wir ein Dreiklassenwahlrecht haben. Ne? Nein, das nicht. Aber ich mache das ja bewusst. Ich will euch hier jetzt bloß darauf aufmerksam machen, sondern einfach, dass ihr mal ins Fragen kommt, oder die Notwendigkeit begreift dabei, dass wir klare ethische Maßstäbe entwickeln müssen. Dass wir nicht einfach sagen müssen, das ist so, das ist einfach so, das geht nicht, sondern wir müssen Begründungen finden. Und auch wenn wir als Christen unsere Meinung vertreten in der Öffentlichkeit, dann genügt es auch nicht immer nur, dass wir uns auf biblische Maßstäbe berufen, die müssen immer eine Rolle spielen, ganz klar. Aber wir müssen manchmal auch versuchen, logische Argumente zu nennen, weil wir können Heiden immer meistens nur überzeugen, zu sagen, ja, das ist gut, wenn wir auch logische Argumente neben den rein biblischen haben. Also das heißt, wenn ihr jetzt im Bundestag gewählt werdet, als Abgeordneter, dann könnt ihr nicht nur sagen, bei allem, das steht in der Bibel. Bei vielen Sachen, die stehen ja auch so unmittelbar nicht in der Bibel. Sondern da müsst ihr auch Argumente bringen können, die für andere einsichtig sind. Natürlich ist das klar, dass wir immer auf der Grundlage der Bibel sind für uns, aber wir müssen sie auch anderen einsichtig vermitteln können. Gut, in der Ethik unterscheidet man darüber hinaus meistens, das war jetzt die Frage des Gewissens, meistens nach zwei großen Gruppierungen, nämlich einerseits nach der heteronomen Moral und andererseits nach einer autonomen Moral. Also, heteronome Moral, da wird gesagt, das ist eine, die nicht reflektiert ist, die nicht diskutiert ist. Heteronom heißt fremdbestimmte Moral. Also jemand anders bestimmt die Moral und ich richte mich einfach danach. Ihr merkt schon, in dieser Begrifflichkeit wird das abgewertet. Da wird gesagt, das ist schlecht. Wir als Christen würden wir auch sagen, das ist schlecht. Oder vielleicht frage ich erstmal noch anders. Wir als Christen, was für eine Moral haben wir denn? Haben wir eine heteronome Moral oder eine autonome Moral? Autonom heißt, ich bin selbstständig. Ich entscheide aus mir selbst heraus. Ich sehe das ein, benutze meinen Verstand und dann komme ich zu einem Entschluss. Heteronome Moral ist, die wird mir von außen aufgezogen. Da ist zum Beispiel die Kirche, die sagt einfach, das ist falsch. Und dann tust du das nicht mehr. Da ist der Staat, der sagt, das ist falsch. Dann tust du es nicht mehr. Also einerseits innere Einsicht, das andere äußerer Druck. Heteronome von außen gesetzte Moral, autonome von mir selbst gesetzte Moral. Was würdet ihr sagen? Welche Moral haben denn die Christen so allgemein? Ah, das ist natürlich immer gut, ne? So als Antwort. Was soll ich dann sagen dabei? Beides, ja, musst du begründen. Ja. Wobei ich würde mich jetzt mehr auf die Seite schlagen, um es deutlicher zu machen, sagen, heteronome Moral ist eigentlich der Ausgangspunkt. Weil auch wenn ich dir zustimmen würde, das soll aus uns herauskommen, dann wäre die Frage, warum soll es aus uns herauskommen? Da wäre Paulus, der sagt, weil wir Christus angezogen haben, weil Christus in uns wohnt, weil der Heilige Geist in uns wohnt, und dann ist es ja doch wieder Gott. Nur Gott nicht von außen, sondern aus in uns selbst heraus. Wir sind geprägt durch die Gedanken Gottes. Also ich würde ja davon ausgehen, wir halten uns an Christen, als Christen auch an Urteile der Bibel, selbst wenn wir sie nicht logisch einsehen. Wir sagen, hoffentlich ist es so. Denn manche Sachen, die sind erstmal logisch nicht unbedingt verständlich. Oder ich empfinde sie in dem Moment nicht als logisch verständlich. Denken wir mal ans Alte Testament. Da gab es ja viele Gebote, die Gott aufgesetzt hat. Du sollst zum Beispiel der beschneiden. Kinder sollen beschnitten werden. Oder du sollst am siebten Tag ruhen. Da könnten wir jetzt sagen, das sind logische Gründe dafür. Das bedeutet, ja, aber muss ich immer ausruhen. Dann sagt einer, ich muss mich nicht ausruhen, ich bin immer fit, ich kann immer arbeiten. Was sagst du dann? Dann sagst du, ja, aber du brauchst es trotzdem. Wir sagen, nein, brauche ich nicht. Habe ich ausprobiert, klappt alles so. Dann merken wir, es geht nicht darum, ob ich es logisch einsehe, sondern alttestamentlich, noch viel mehr als neutestamentliche, alttestamentliche geht in erster Linie darum, Gott befiehlt es. Gott hat vielleicht seine Gründe, wahrscheinlich sogar. Aber die sind nicht für uns entscheidend. Gott argumentiert auch bei seinen Geboten nicht. Er sagt nicht, das musst du tun, weil. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, Punkt spricht dafür, das kannst du nachvollziehen, also mach das. Sondern Gott ist ganz ignorant dabei, er sagt einfach, tu das. Egal ob du es einsiehst oder nicht, ich befehle dir, du sollst das tun. Sonst nichts dabei. Auch bei dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wird man sagen, ja, warum ist das denn schlecht, Gutes und Böses zu erkennen? Das, was Gott bedroht, ist ja nur